Israel hat eine schwierige Phase politischer Instabilität hinter sich. Zwischen 2019 und 2022 kam es zu einer ganzen Serie von Neuwahlen. 5 Urnengänge in nur wenigen Jahren ohne dauerhaft stabile Mehrheiten. Erst mit der aktuellen Regierung unter Benjamin Netanyahu kehrte wieder so etwas wie politische Handlungsfähigkeit zurück. Eine zentrale Rolle spielte dabei auch die sicherheitspolitische Lage. Der Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 und die militärische Reaktion darauf haben das Land innenpolitisch geprägt und die Kräfteverhältnisse verschoben. Doch schon jetzt richtet sich der Blick nach vorn. Im Oktober stehen die nächsten Parlamentswahlen an und ein neues Bündnis bringt sich in Stellung, um gegen Netanyahu anzutreten. Mit dabei sind bekannte politische Akteure. Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann. Guten Tag.
Guten Tag.
Bevor wir über die politische Bedeutung dieses neuen Bündnisses sprechen, wer sind denn eigentlich Naftali Bennett und Yair Lapid? Also welche Rollen haben sie bislang in der israelischen Politik gespielt?
Ich beginne mal mit dem Unwichtigeren. Das ist der Yair Lapid. Der ist eigentlich Oppositionsführer. Bei den letzten Wahlen hat er die meisten Mandate bekommen. Inzwischen ist die Zahl der Mandate rapid abgesackt und deshalb sucht er nun quasi Unterstützung bei einem anderen. Er war ursprünglich Journalist, hat am Fernsehen Interviews moderiert, ist dann in die Politik eingestiegen. Er kommt aus einer bekannten Politikerfamilie und Naftali Bennett, man könnte ihn als Rechtsaußen bezeichnen, der war früher Minister, genau wie Lapid vorübergehend, und war Verteidigungsminister, war Bildungsminister und auch Wirtschaftsminister. Bevor er in die Politik einstieg, war er Hightech-Unternehmer, hat da Millionen gemacht, ist also ein Mann der Wirtschaft und ein Mann der Politik. Und die beiden waren eigentlich bis am vergangenen Sonntag, waren sie Rivalen im bevorstehenden Wahlkampf. Nun haben sie sich zusammengeschlossen und nennen die Partei zusammen, was vielleicht darauf hindeutet, dass sie eigentlich kein richtiges politisches Programm haben, sondern es geht ihnen darum, den Netanyahu quasi nach Hause zu schicken.
Wo würden Sie dieses Zusammenbündnis politisch sehen?
Es handelt sich um eine Renaissance des Staates. Also es geht darum, den Staat aus den Klauen der Netanyahu-Anhänger, also aus Likud-Partei und der Orthodoxen, zu entreißen. Bennett steht eher rechts, ist in der Sicherheitspolitik knallhart. Er ist gegen einen palästinensischen Staat, das hat er jetzt wieder betont, er wolle keinen Zentimeter abgeben der besetzten Gebiete. Lapid hingegen ist eher säkular, er ist liberal, spricht die Mittelschicht an und er setzt auf Institutionen, die den Rechtsstaat stützen. Er ist im Gegensatz zu Bennett für eine Zivilehe zum Beispiel, das ist immer wieder ein Thema. In Israel kann man im Moment nur vor dem Rabbinat heiraten. Das Bündnis ist also strategisch gemeint, aber es ist ideologisch nicht geschlossen.
Jetzt steht die israelische Armee ja in mehreren Konflikten gleichzeitig, also im Gazastreifen, Libanon und gegen den Iran. Das klang jetzt bei Ihnen so, als wenn sich bei diesen wichtigen Fragen auch durch das Bündnis zusammen nicht so viel ändern würde. Ist das richtig?
Das klingt nicht nur so, sondern das ist vermutlich so, weil wenn sich der Bennett durchsetzt bei dieser Wahl, dann wäre er nicht konzessionsbereiter, als Netanyahu es heute ist.
Sind diese Konflikte, die ich aufgezählt habe, in der innerisraelischen Debatte gerade prägend?
Gaza ist praktisch kein Thema im Moment. In der Innenpolitik, wie auch im Westen, ist es kaum ein Thema. Das beherrschende Thema ist natürlich der Libanon und vor allem der Iran. Und beim Irankrieg stehen etwa 70% der Bevölkerung hinter Netanyahu. Die finden eigentlich, man müsste dieses Regime und die Atomwaffen des Regimes zum Verschwinden bringen. Der Norden Israels, also das Gebiet, das an den Libanon grenzt, das ist ziemlich dramatisch dort. Heute hat der Bürgermeister von Kiryat Shmona, das ist eine Stadt im Norden, hat gesagt, ob der Staat Israel eigentlich auf diese Stadt verzichten wolle, da man das Gefühl habe, man tue zu wenig, um gegen die Angriffe der Hisbollah gewappnet zu sein. Und das Thema ist die Wehrpflicht. Die Wehrpflicht der Orthodoxen, respektive die Nicht-Wehrpflicht der Orthodoxen, die sich weigern, sich an der Armee zu beteiligen.
Jetzt gab es ja eben diese Phase von schwierigen politischen Konstellationen, die durch Netanyahu dann erst beendet werden konnte. Verantwortlich dafür waren ja auch Naftali Bennett und Yair Lapid. Sie hatten ja schon mal ein Bündnis, das gescheitert ist. Woran scheiterte das damals?
Das scheiterte eigentlich an unterschiedlichen Vorstellungen der beiden. Die kommen wirklich nicht aus demselben politischen Lager. Das ist jetzt eine Art Zweckehe, um eben dem Netanyahu die Stirn zu bieten, um ihn nach Hause zu schicken. Und ob dieses Bündnis dann auch Bestand hält, das wird sich zeigen. Die Umfrageergebnisse für Bennett und für Lapid sind nicht überwältigend. Sie schaffen es auf eine ganz knappe Mehrheit, 61 von 120 Stimmen. Und naja, das ist wirklich zu knapp, um dieser Prognose trauen zu können, dass sich bis Oktober noch viel ändern könnte. Und dann die Likud-Wähler, die jetzt vielleicht eben Lapid oder also die diese neue Partei wählen, die könnten dann am Wahltag wieder umkippen, da Likud-Wähler, wie mir ein Kollege mal gesagt hat, einen DNA haben, dass sie quasi dazu verpflichtet, für den Likud zu stimmen.
Was würden die beiden denn im Falle eines Wahlerfolgs anders machen?
Sicherheitspolitisch wäre wahrscheinlich nicht viel anderes zu erwarten. Unter Bennett und Lapid wären wahrscheinlich bessere Beziehungen zu Europa zu erwarten. Das ist dem Lapid sehr wichtig. Und er wäre vermutlich Außenminister, falls sie an der Wahl Erfolg haben. Anders wäre auch, das hat Bennett vorgestern gesagt, er würde alle politischen Ernennungen, die der Netanyahu durchgedrückt hat, also Polizeichef, Polizeiminister, andere Ministerposten, die nicht fachlich begründet waren, sondern rein politisch, um die Koalition zusammenzuhalten, die würde er entlassen. Also er hat ihnen gesagt, zieht euch warm an, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nur aus politischen Gründen in die hohen Ämter gekommen. Also nicht nur Ministerposten natürlich, sondern vor allem auch in der Verwaltung.
Bei diesen früheren Koalitionsversuchen wurden auch arabische Parteien eingebunden. Wie wird das heute bewertet? Welche Rolle könnten die diesmal spielen?
Der Bennett war eigentlich einer der ersten, die eine der arabischen Parteien ernst genommen hat und zwar keine Ministerposten angeboten hat, aber sie in die Koalition aufgenommen hat. Heute sagt er, das würde er nicht mehr tun. Er würde also keine arabischen Parteien in seine Regierung aufnehmen, sollte er gewählt werden. Die Frage ist, ob er ohne arabischen Parteien eine mehrheitsfähige Koalition herkriegen kann. Das sieht im Moment nicht so aus, aber wie gesagt, die Umfragen sind zu knapp, um hier ein verlässliches, ein belastbares Urteil zu fällen.
Wählen alle arabischstämmigen Israelis auch arabische Parteien?
Nicht unbedingt. Dann hätten sie eigentlich mehr Kraft. Aber interessanterweise wählen sie oft Schass. Ich muss es vielleicht sagen, Schass ist eine ultraorthodoxe Partei, weil die Schass in der Regel fürs Innenministerium zuständig ist. Und das Innenministerium verteilt die Gelder für die einzelnen politischen Gemeinden im Land. Und deshalb ist es sehr gut aus arabischer Sicht, wenn man gute Beziehungen zur Schass hat.
Was ist jetzt Ihre Einschätzung? Steuert Israel jetzt wieder auf politische Blockade zu oder sehen wir jetzt wirklich eine Neuordnung des Parteiensystems?
Wenn die Umfragen recht haben, dann sieht es nach einer Partsituation aus. Beide Blöcke, also der Netanyahu-Block und der Bennett-Lapid-Block, die haben nur eine sehr knappe Mehrheit. 61 Sitze ist zu knapp, um eine stabile Regierung zu haben, die über längere Zeit Bestand hat.
Zum Schluss noch ein Blick auf die juristische Ebene. Der US-Präsident Donald Trump hat erneut eine Begnadigung von Benjamin Netanyahu ins Spiel gebracht. Welche Rolle spielt das Thema aktuell, also diese Rechtsfragen rund um den Premierminister?
Es ist ziemlich kompliziert. Der Trump stellt sich wahrscheinlich das ein bisschen zu einfach vor. Also erstens wird es in Israel nicht gern gesehen, dass sich ein ausländischer Präsident, ein ausländischer Politiker in eine interne israelische Angelegenheit einmischt. Das ist das eine. Zweitens ist Netanyahu noch nicht angeklagt. Und die Begnadigung setzt in der Regel voraus, dass er schon angeklagt ist. Denn während des Prozesses kann er nicht im Ernst begnadigt werden, weil das wäre ja ein Eingriff in den Prozess, in die Justiz. Drittens setzt eine Begnadigung voraus, dass sich der Beschuldigte schuldig fühlt und seine Schuld bekennt und seine Tat bereut sozusagen. Und das ist beim Netanyahu nicht der Fall. Im Gegenteil, er sagt, ich will weiter Politik machen. Und damit wären wir beim letzten Punkt. Eine Begnadigung setzt voraus, dass er sich aus der Politik zurückzieht. Also das alles sind eigentlich mehr Hindernisse als positive Zeichen aussichtlich aus für eine Begnadigung.
Die für Oktober geplante israelische Parlamentswahl wirft bereits erste Schatten. Wir bedanken uns bei unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann.
Ich bedanke mich auch und schönen Tag.